nicht unter Strom. Männer baggern wie Blöde, Männer lügen am Telefon.
Herbert Grönemeyer mit seiner bekannten Zusammenstellung der typisch männlichen Eigenschaften. Um das typisch Männer- und Frauenbild, das wir vom anderen Geschlecht haben, dreht sich das Tagesgespräch. Frau Heinzeller, haben Sie Beispiele, ein paar Beispiele von typischen Vorurteilen?
Also es gibt ja eine Umfrage des Allensbach-Instituts, was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich. Und wenn man dann Männer fragt, was sie denn so von Frauen halten, was sie für Vorstellungen haben, dann sagen sie, Frauen sind im Allgemeinen sehr unpünktlich. Wenn man sie dann allerdings fragt, wie viele unpünktliche Frauen sie denn kennen, dann sind es gar nicht mehr so viele, dann sind die meisten Frauen doch eher pünktlich. Und über diese Klischee-Vorstellungen und was davon dann im Alltag übrig bleibt, wollen wir heute auch im Tagesgespräch reden und Sie zu Hause fragen, welches Bild haben Sie denn vom anderen Geschlecht und was sagen Ihnen Ihre Erfahrungen? Ist das richtig oder ist das falsch?
Und ganz pünktlich werden wir anfangen nach den 12 Uhr Nachrichten. Typisch Mann, typisch Frau. Welches Bild haben Sie vom anderen Geschlecht? Rufen Sie an unter 0800 94 95 95 5. Und jetzt ist es 11 Uhr.
Es ist 12 Uhr 5. Das Tagesgespräch. Frauen sind zärtlich, einfühlsam und charmant.
Männer dagegen wehleidig, untreu, stur und egoistisch.
Keine Angst, das ist nicht unsere Meinung, sondern wir haben nur zitiert, und zwar aus einer Umfrage der Zeitschrift GeoWissen, Frau und Mann.
Und ob das stimmt, das wollen wir von Ihnen zu Hause wissen. Diskutieren Sie mit uns im Tagesgespräch zu unserem Thema typisch Mann, typisch Frau. Was halten Sie vom anderen Geschlecht? Und rufen Sie uns an unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 0800 94 95 95 5. 0800 94 95 95 5. Und die Meinungen von Männern und Frauen sind gefragt heute im Tagesgespräch.
Und unsere Meinung natürlich auch zum Thema. Den Spruch, den ich gehört habe, das war der beste heute zum Thema Mann und Frau. Lieber einen Mann als gar keine Probleme.
Ja.
Oder gar keinen Ärger. Wir haben natürlich auch einige Gesprächspartner gebeten, mit uns zu telefonieren. Aber jetzt fangen wir mal mit den Hörern an.
Hallo Frau Hölzel.
Ja, grüß Gott. Also ich finde, es gibt zum Beispiel überhaupt gar kein typisch Mann und kein typisch Frau. Ich war also 40 Jahre in einer großen Münchner Verwaltung tätig, in einer großen Behörde. Bin seit 1. August in Ruhestand und habe mit lauter Männern gearbeitet. Also ich habe das also so erlebt, dass also diese typischen Eigenschaften, die den Frauen zugewiesen werden, immer wie Tratschtanten und Kaffeetanten und so, die habe ich eigentlich hier bei meinen Herren Akademikern erlebt.
Wie bitte?
Jeden Tag wurde hier zum Beispiel über sämtliche Führungskräfte in der ganzen Behörde getratscht, schlecht geredet oder gut geredet oder wie auch immer. Und deswegen sage ich, es gibt gar keinen typisch Mann und keinen typisch Frau, sondern das sind immer irgendwie solche, gar keine geschlechtsspezifischen Klischees, sondern die hat jemand als Mann oder er hat sie als Frau.
Und jetzt sind wir verbunden mit Horst Schroth, Kabarettist aus Köln, Herr Schroth.
Jetzt müsstest du nur noch einen Knopf drücken, Klaus. Männer sind auch vergesslich, oder?
Das stimmt.
Wie ist das?
Das stimmt.
Hallo, Herr Schroth.
Aber manchmal vergessen Moderatorinnen auch das Mikrofon sich hinzustellen, ja?
Soll vorkommen. Letzte Woche Heißeler. Erst passiert. Hallo.
Hallo.
Hallo, Herr Schroth.
Hallo.
Grüß Ihr Programm heißt Herrenabend.
Ja.
Herr Schroth, ja. Herrenabend, das ist Ihr Programm, das Sie machen. Was sind denn so die Themen beim Herrenabend?
Es geht eigentlich nur um das, was Sie die ganze Sendung lang schon besprechen, nämlich um das Verhältnis von Männern und Frauen.
Kommen da zum Herrenabend bei Ihnen im Programm mehr Frauen oder Männer?
Das ist ganz witzig. Also meistens ist es so ein ganz gemischtes Kabarettpublikum, so 50-50. Und dann, wenn ich Ensuite irgendwo spiele, also zum Beispiel bei euch in München im Lustspielhaus, wunderbar, dann spiele ich ein paar Tage da drin und dann merke ich so im Laufe der Tage, dass eigentlich immer mehr Frauen kommen. Mhm. Und das ist ja etwas,
was... Aber das liegt vielleicht an Ihnen auch so als Person.
Vielleicht, aber vielleicht liegt es einfach auch daran, dass die Frauen, und das finde ich ja wirklich ganz toll, und jetzt sage ich jetzt ganz ohne Spott, dass die Frauen sich wirklich, das zeichnet sie aus, sich eigentlich mehr, glaube ich, für Männer interessieren als umgekehrt. Also die wollen viel mehr über uns erfahren, glaube ich, als das, was Männer über Frauen erfahren wollen. Ja.
Das zeigt aber eigentlich Nein, auch, Herr Schroth, nicht. Müssen Sie sagen, dass wir Frauen ja auch irgendwie lernbegierig sind, oder? Und bereit zu Veränderungen.
Meine ich doch eben. Ich denke eben, die Frauen haben einfach die größere soziale Kompetenz. Sind schlauer als wir.
Mhm. Und, aber ist das nicht auch so ein Klischee, Herr Schroth?
Nee, ich glaube nicht.
Christine Wunderl aus Fürstenfeldbruck, FFB. Ja. Grüß Gott, Frau Wunderl.
Grüß Gott. Ich wollte zu der Hörerin von vorhin noch was sagen, die gesagt hat, die Frauen erziehen doch die Kinder und die Frauen erziehen die Jungs. Also ich finde es sehr wichtig, dass auch die Männer mithelfen bei der Erziehung und dass auch die Jungs gerade von den Vätern ganz viel mitbekommen. Man muss das auch akzeptieren, dass die Jungen von den Vätern vielleicht was mitbekommen, was man als Frau nicht so gern sieht. Weil es ist einfach der Vater. Und der Vater ist ja gleichberechtigt wie die Mutter.
Wir machen weiter jetzt mit Ulrike Kronthaler aus Mark-Oberdorf. Hallo Frau Kronthaler.
Ja, hallo, ich bin am Apparat. Mhm. Ich wollte Folgendes dazu sagen. Dass ich bei meinen Söhnen feststellen kann, die auch Puppen zum Spielen gekriegt haben und einen Puppenwagen. Die waren also die beiden Älteren und das war damals noch ein bisschen sehr revolutionär, dass die sich zu sehr feinfühligen, einfühlsamen jungen Männern entwickelt haben und ich mich eigentlich freue, wenn das auch meine zukünftigen Schwiegertöchter so genießen werden. Mhm. Wenn meine Tochter eine sehr unabhängige, wesentlich unabhängigere junge Frau geworden ist, die weiß, wie sie ihren Weg zu gehen hat und also sagen wir mal so, diese typischen Mädchen-Klischee entspricht sie wenig.
Jetzt geht's mal weiter mit Dr. Gertrud Nunner-Winkler. Hallo?
Ja, hallo.
Sind wir jetzt mit Ihnen verbunden? Ja. Wunderbar, Sie sind Soziologin. Ist das alles nur eine Frage der Erziehung?
Und die Kinder lernen das, was sie in der Gesellschaft sehen. Und in der Gesellschaft sehen sie natürlich doch noch häufiger eine klare Rollenaufteilung. Und das heißt, Mami bringt das Kind in den Kindergarten, holt es dort wieder ab, Papa ist den ganzen Tag weg. Das haben sich gewaltige Veränderungen schon vollzogen. Bildungsmäßige Gleichstellung, rechtliche Gleichstellung. Aber die soziale, genau Gleichbehandlung, das ist natürlich noch nicht vollzogen.
Herzlichen Dank. Wir machen jetzt mal weiter mit einer Hörerin, mit Ulrike Schick aus Schwabach. Grüß Gott, Frau Schick.
Grüß Gott. Ja, ich rufe aus Schwabach an. Ich bin im Moment der Meinung, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Ich persönlich bin zu der Erkenntnis gekommen, das kann trotz vieler Anstrengungen einfach nichts werden. Also für mich persönlich, ich bin 37, habe 3 Töchter. Bin jetzt schon das zweite Mal verheiratet. Die große Tochter ist praktisch von einem anderen, aus meiner ersten Ehe. Und ich habe also schon vor der ersten Ehe auch immer wieder mal einen Partner gehabt. Und inzwischen bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich mir gedacht habe, das wird einfach nichts. Entweder liegt es an meiner Unfähigkeit mit Männern klar.
Was passt denn nicht zusammen, Ihrer Meinung nach?
Dass man gemeinsam durch Reden Probleme oder Pläne bespricht und versucht, die beste Lösung zu finden. Dieses gemeinsame Ringen in so einem Gespräch, jeder bringt seine Argumente und dann praktisch als gemeinsame Nenner die besten Sachen zusammen rausarbeitet und diesen Weg gemeinsam geht.
Aber ist das jetzt, was Sie sagen, das passt nicht zusammen, wirklich geschlechtsspezifisch? Ist das nicht eher dann auch so eine Charakter- und Einstellungsfrage von Menschen, dass man sagen kann, man passt halt nicht zusammen und andere passen ganz toll zusammen, auch wenn sie Mann und Frau sind?
Ja, ich kenne ein paar Ehen, wo das wirklich gut hinhaut, aber es ist in meinem Bekanntenkreis sehr selten. Das Problem liegt daran, dass Männer über ihre Probleme nicht reden. Sie reden weder mit Freunden darüber, noch im Verein, noch mit der Verwandtschaft oder mit Brüdern oder Vater oder sonst wie. die Männer, die ich bisher kennengelernt habe, die konnten über ihre Probleme nicht reden und haben sich in der Frage auch nicht entwickeln können. Die entweder drücken sie es weg, ignorieren sie, ertränken sie im Alkohol oder so.
Also wir sind Verdränger, sagen Sie. Sehen Sie das ähnlich, Frau Nunna-Winkler?
Bitte?
Die Frau Nunna-Winkler, Soziologin, verbunden mit dem Tagesgespräch, sehen Sie das ähnlich? Haben Sie das auch festgestellt?
Das ist ein traditionelles Muster auch, dass die Männer weniger geredet haben. Das hängt natürlich auch mit den unterschiedlichen Rollenverteilungen zusammen.
Frau Schick, können Sie denn mit Ihren Töchtern besser reden?
Naja, die sind noch relativ jung. Die sind 4, 6 und 10 Jahre alt. Ich kann das für meine Töchter hoffen, dass sie an Männer geraten, mit denen, also die halt sich in der Frage schon weiterentwickelt haben. Und ich war jetzt erst heute Morgen bei einer Freundin zum Frühstücken und da haben wir uns halt einfach so von Frau zu Frau unterhalten. Ich kann halt mit einer Freundin zum Beispiel oder mit einer Schwester anders reden und ich fühle mich auch verstanden. Mhm. Und ich höre dann auch immer wieder mal so die Rückkopplung, das kenne ich von mir, mir geht es in mancher Situation auch so. Und diese Art von Gespräch, die mich auch irgendwo stärkt oder weiterbringt oder beruhigt, weil andere auch solche Probleme haben wie ich oder mit den Kindern, diese Art von Gesprächen kann ich mit einem Mann nicht führen.
Aber vielleicht können die auch Männer untereinander führen.
Also die Männer, die ich kenne und mein Mann, führen mit seinen Freunden oder mit anderen Menschen keine Gespräche in der Art. Der Mann, der vorhin vom Autotelefon auf angerufen hat, der hat mich sehr beeindruckt, der gesagt hat, es wäre für ihn ganz schlimm, wenn seine Frau so eine hilflose Person wäre. Er schätzt es sehr, dass sie selbstbewusst ist und weiß, welchen Weg dass sie gehen will. Mhm. So ein gleichberechtigtes Miteinander. Also finde ich ganz klasse. Ein Partner, der so eine Einstellung hat, ich glaube, da gibt es nicht allzu viele und bis jetzt habe ich noch keinen in der Art gefunden.
Aber ich sage Ihnen, es werden immer mehr. Ja. Ulrike Schick aus Schwabach war das. Wir verabschieden auch Dr. Gertrud Nunna-Winkler, Soziologin am Max-Planck-Institut für Psychologie in München, mit der wir verbunden haben, die wir angerufen hatten. Und jetzt machen wir weiter mit Rebecca Höpfner aus Rosenheim.
Hallo Frau Höpfner.
Ja, hallo, hier bin ich. Mir geht es eigentlich so, dass ich ganz im Gegensatz zu der vorherigen Anruferin sagen muss, dass ich finde, mein Mann und ich, wir kooperieren sehr gut in unserer Partnerschaft und wir haben schon gemerkt, dass wir zwei unterschiedliche Typen sind, aber wir setzen halt unsere Stärken gut ein und ja, also eben vielleicht sowas, was Sie auch Klischees nennen, dass mein Mann halt besser Auto fährt, besser einparkt,
ist es so?
Mit dem Computer besser umgehen kann. Ja, das ist tatsächlich so und ich finde das auch gar nicht schlimm. Denn mittlerweile...
Was können Sie denn besser, Frau Höpfner?
Also ich kann zum Beispiel besser organisieren. Ich habe unseren Kalender besser im Blick. Ja, ich habe ein bisschen mehr Geduld mit den Kindern oder ein bisschen bessere Nerven, weil ich einfach auch oft viele Sachen gut gleichzeitig machen kann.
Wie viele Kinder haben Sie?
2, ziemlich kleine, 1 und 3. Ich bin irgendwo vielleicht auch musikalischer, ich kann halt besser singen mit den Kindern. Also ich denke auch schon, bestimmte weibliche Klischees treffen durchaus auf mich zu. Wenn ich mich mit meiner Freundin über irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungen in unserem Bekanntenkreis unterhalte, dann finde ich, das ist ein erfüllender Abend. Also ich denke...
Worüber reden Sie denn dann?
Ja, vielleicht jetzt ein bisschen allgemein gesagt, aber was man halt vielleicht auch so Klatsch und Tratsch nennt, also wie es denen in der Beziehung geht oder warum hat der noch keinen Partner gefunden oder wie kommt der oder die mit den Kindern zurecht. Also eher so Sachen, die ich eigentlich total interessant finden würde jetzt und auch sagen würde.
Würde mich mal interessieren, unterhalten sich denn Männer wirklich nie über sowas, Klaus?
Ich habe einfach noch nicht zu Ende gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Nämlich, dass natürlich in jedem Mann und jeder Frau auch umgekehrt ein Stück von der anderen Geschlechtsseite steckt. Und dass wir aber natürlich doch relativ eindeutig in eine bestimmte Richtung polarisiert sind. Und warum sollte nicht jeder an seiner Stelle dann auch mit seinen Stärken arbeiten und nicht ständig auf die anderen schielen? Ach, mein Mann kann halt, was weiß ich, ist im Beruf zielstrebiger oder kann besser Auto fahren. Und das mich die ganze Zeit ärgert, sondern ich kann dann eben auch stolz sein auf das, was ich mache als Frau. Und ich denke, das ist einfach ganz wichtig, dass man, sag ich mal, die Vorteile halt oder die Stärken von jedem rausfindet und die auch nutzt in menschlichen Beziehungen, im Beruf. Und nicht so sehr sich immer halt über diese Schwächen ärgert.
Rebecca Höpfner aus Rosenheim war das.
Dagmar Alberti aus Jena, Unternehmerin des Jahres 93.
Wenn Sie Stellen zu besetzen haben in Ihrem Unternehmen,
Besetzen Sie das auch nach dem Kriterium Mann oder Frau oder gehen Sie da rein nach Qualifikation?
Also ich gehe da ganz klar nach Qualifikation und was meist noch wichtiger ist, dass jemand bei, also mit uns arbeiten will, also dass der in erster Linie möchte. Qualifizieren kann man zumindest so ein bisschen auch noch im Nachhinein, aber der muss in erster Linie ins Team passen, ganz gleich ob Mann, ob Frau. Leider bewerben sich deutlich weniger Männer als Frauen, das ist aber sicherlich branchenbedingt. In der Werbebranche sind häufig sehr viele Frauen tätig, deshalb sind das auch mehr Bewerbungen. Aber generell ist das nicht das ausschlaggebende Kriterium.
Aber wenn Sie Ausschreibungen machen, steht da nicht drunter, Bewerbungen von Männern werden besonders erwünscht.
Nein, das machen wir nicht.
Man muss ja heute auch geschlechtsneutral ausschreiben.
Ja, aber der Satz steht oft darunter, auch im Bayerischen Rundfunk zum Beispiel.
Aha. Da steht aber, dann werden Frauen bevorzugt behandelt, weil die Frauenquote noch nicht so erfüllt ist. Dagmar Alberti war das, Unternehmerin des Jahres 93 aus Jena. Vielen Dank fürs Mitmachen bei uns im Tagesgespräch. Und der Klaus hat noch ein Zitat, das will er unbedingt loswerden.
Ja. Also ich sage, die bayerische Kultusministerin muss man immer zitieren. Männer sind einfach besser als Frauen, vor allem im einarmigen Reißen, beim Knödel, Wettessen und als Heldentenor. Das sagt die bayerische Kultusministerin. Die Sendung hieß Typisch Mann, typisch Frau. Was halten Sie vom anderen Geschlecht?
In einer halben Minute wird es 7.50 Uhr. Sie hören weiter in die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Der Schutz des Weltklimas hat auch zu tun mit effektiver Energienutzung. Da liegt es in vielen Ländern noch im Argen und auch bei uns in Mitteleuropa sind die Potenziale noch längst nicht ausgeschöpft. Viele Anlagen sind veraltet, da werden kostbare fossile Brennstoffe verheizt mit mangelhaftem Wirkungsgrad. Im Regierungsviertel in Berlin zwischen Reichstag und neuem Kanzleramt wird das alles anders. Hier haben die Architekten alle Register gezogen, um die erzeugte Energie optimal einzusetzen.
Ortstermin im neuen Deutschen Bundestag mit jemandem, der das Haus wirklich von innen kennt. Manfred Jäkel, der Ingenieur, ist für die Energieversorgung im Reichstag zuständig und die hat Pilotcharakter.
Wir gehen nun in den Keller des Reichstagsgebäudes und wollen uns dort anschauen, das Herzstück unserer Energieerzeugung.
Zwei der vier 500 PS Maschinen laufen im Moment und zwar mit Rapsöl, Methylester. Sie schlucken also Biodiesel, einen nachwachsenden Rohstoff, gewonnen aus der Ackerpflanze Raps. Bei seiner Verbrennung wird zwar klimaschädliches Kohlendioxid frei, aber nicht mehr, als der Raps zu Lebzeiten der Atmosphäre entzogen und in seiner Biomasse eingelagert hat. Biodiesel gilt deshalb als CO2-neutraler Brennstoff, anders als Kohle, Erdgas oder Erdöl. Wer sie verheizt, bürdet der Atmosphäre zusätzliches Kohlendioxid auf, denn der Kohlenstoff, der in den fossilen Rohstoffen steckt, ruhte für Jahrmillionen unangetastet in geologischen Schichten. Der Biobrennstoff ist aber nur ein Baustein im Energiekonzept des neuen Parlamentsviertels.
Wir verlassen jetzt den Keller des Gebäudes, gehen unter die Freitreppe in die Betriebsräume der Kälte- und Wärmespeicher.
Manfred Jäkel stößt gewissermaßen das Tor zur Unterwelt auf, denn auch sie ist in das System der Energieversorgung im Spreebogen mit einbezogen. Bundeskanzleramt, Reichstag und Abgeordnetenhäuser leiten überschüssige Heizenergie im Sommer in einen Tiefenspeicher.
Es gibt also günstige geologische Formationen hier vor und unter dem Reichstagsgebäude. In ca. 300 Meter Tiefe fand man ein poröses Gestein, was mit Wasser aus Urzeiten, ca. 200 Millionen Jahre, sagt man, gefüllt ist. Und diese Schicht ist durch eine wassersperrende Schicht darüber und darunter abgesperrt und hat auch keinen Fluss.
Ideale Bedingungen, um Abwärme des Heizkraftwerkes dort zwischenzuspeichern, um sie im Winter, wenn geheizt werden muss, wieder nach oben zu holen. Ein ähnlicher Pendelverkehr besteht zu einem Grundwasserleiter in 50 Meter Tiefe. Nur fließt ihm keine Abwärme zu, sondern Wasser, das im Winter an der Außenluft abgekühlt wurde. Ein tiefen Kältespeicher also, den Jäkel im Sommer anzapfen lässt, um die Parlamentsbauten zu kühlen. In Deutschland sei es bis heute allenfalls üblich,
Wärme aus dem Erdboden herauszuholen, in Thermalbädern zum Beispiel oder in Stadtheizungen wie in Neubrandenburg. Aber eine Speicherung ist in Deutschland neu.
Biodiesel als Brennstoff, ein gemeinsames Wärme- und Kältenetz und die Tiefenspeicherung von Energie. Damit setzt das Parlament ein klimapolitisches Zeichen. Energieverbund Spreebogen, das war eine Reportage von Volker Mrazek.
Like 12.24 Uhr, Sie hören Deutschlandradio Berlin mit der Ortszeit. Sarajevo, das war einst eine blühende, geradezu multikulturelle Stadt. Es wurde das zweite Jerusalem genannt. Christen aller Konfessionen, Moslems und Juden lebten hier zusammen, bis die Völker auf dem Balkan gegeneinander Krieg führten. Seit 5 Jahren kehrt wieder das Leben zurück in die Stadt, die Politik und die Kultur. Und mit dem heutigen Tag kommt aus Deutschland auch das Goethe-Institut nach Sarajevo, zunächst mit einem noch etwas provisorischen Gründungsbüro. Hilmar Hoffmann, Präsident des Goethe-Institutes, ist jetzt am Telefon. Welches Zeichen kann das Goethe-Institut gerade in dieser Stadt setzen?
Wir bewegen uns gerade hier auf dem Balkan, der in einer Region, deren Tragik darin besteht, dass ein Kampf verschiedener Kulturen um die Vorherrschaft letztlich mit Waffen ausgetragen wurde. Also tun wir gut dran, mit Beispielen für den Reichtum einer modernen Kultur, die sich aus vielen Quellen speist. Man darf nicht vergessen, wie viele Ausländer hier in Deutschland leben, die ja unsere aktuelle Kultur auch beeinflussen. Und deswegen versuchen wir hier in einen Dialog mit diesem Gastland einzutreten.
Sind Sie eigentlich mit offenen Armen aufgenommen worden, gerade von Politikern und Behörden, oder hatten Sie mit bürokratischen Hürden zu kämpfen?
Natürlich hatten wir mit bürokratischen Dingen zu tun. Das liegt aber weniger an dem schlechten Willen, sondern einfach daran, dass da die Infrastruktur noch sehr zu wünschen übrig lässt. Und gut, dass Sie darauf hinweisen, wir haben also zum Beispiel eine tatkräftige Unterstützung gefunden durch die Soldaten der SFOR-Truppen. Die haben uns zum Beispiel geholfen, 3 Tonnen Lebensmittelspenden und Pakete an die Schulen, an die Bibliotheken zu verteilen, also an unsere künftigen Partner. Die OSZE hat die Lagermöglichkeiten übernommen und zwar völlig unbürokratisch.
Gestern hat Jugoslawien beschlossen, die diplomatischen Beziehungen zu den NATO-Staaten, also auch zu Deutschland, wieder aufzunehmen. Die waren seit dem Kosovo-Krieg abgebrochen. Wie sieht es aus? Wie sehen die Kulturinitiativen beispielsweise in Belgrad aus oder auch in anderen jungen Staaten auf dem Balkan?
Wir haben ja früher gerade in Belgrad und in Zagreb unsere mit erfolgreichsten Institute gehabt und da, an diese Tradition wollen wir wieder anknüpfen. Und von daher wissen wir auch, dass jetzt mal jenseits aller politischen Konstellationen die Bevölkerung sehr auf unserer Seite ist und das begrüßt, zumal das kulturelle Angebot ja immer noch in diesen Städten zu wünschen übrig lässt.
Noch ist es ein Gründungsbüro, das heute ja in Sarajevo eröffnet wird. Wann wird daraus ein richtiges Goethe-Institut?
Wenn wir im Sommer nächsten Jahres soweit sind, dass wir ein Haus gefunden und auch entsprechend hergerichtet haben, dann wird Joschka Fischer höchst selbst dieses Goethe-Institut eröffnen. Er hat natürlich jetzt auch eine Message geschickt, damit auch deutlich wird, dass unsere Regierung auch voll dahinter steht.
Hilmar Hoffmann, Präsident des Goethe-Institutes, war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Österreich 1.
18 Uhr. Abendjournal.
Mit Ilse Oberhofer am Mikrofon und den Themen des Tages. Guten Abend. Russlands Präsident Putin vermittelt im Nahostkonflikt. Arafat und Barak nehmen wieder Kontakt miteinander auf. In Schleswig-Holstein ist der erste BSE-Fall bei einem deutschen Rind entdeckt worden. Die EU wirft Österreichs Banken Preisabsprachen bei Wechselgebühren vor. Österreichs Industriekonjunktur hat ihren Höhepunkt überschritten. Tiroler Transitgegner zeigen Landeshauptmann Weingartner an. Die Rinderseuche BSE rückt nun doch immer näher an Österreichs Grenze. In Deutschland, in Schleswig-Holstein, ist nun der erste Fall bei einem heimischen Rind entdeckt worden. Und bei einem weiteren Tier, das in Deutschland geboren wurde, ist in Portugal bei einem Schnelltest ebenfalls die Rinderseuche festgestellt worden. Bei den Veterinärmedizinern schrillen die Alarmglocken.
Die offenbar an der Rinderseuche BSE erkrankte Kuh wurde 1996 im norddeutschen Schleswig-Holstein geboren und am Donnerstag geschlachtet. Ein BSE-Schnelltest hat ein positives Ergebnis gebracht. Endgültige Untersuchungsergebnisse sollen Anfang nächster Woche vorliegen. Die Kuh war bis zuletzt auf demselben Hof gehalten worden. Der Schlachthof wurde geschlossen und der Rinderbetrieb gesperrt. Außerdem wird auch die gesamte Tiermehlproduktion der für den Schlachthof zuständigen Tierkörperbeseitigungsanstalt sichergestellt. Das Fleisch der positiv getesteten Kuh soll noch nicht im Handel sein. Gefahndet wird jedoch nach dem Fleisch der anderen drei Tiere, die am gleichen Tag im selben Betrieb geschlachtet worden waren. Inzwischen wird aus Portugal ein weiterer Fall gemeldet. Auch dort wurde ein deutsches Rind positiv getestet. Das Rind wurde in Sachsen-Anhalt geboren und vor 2 Jahren auf die Azoren exportiert. Der deutsche Zuchtbetrieb ist inzwischen geschlossen. Bis zum heutigen Tag galt Deutschland als BSE-frei. Bei den bisher entdeckten 6 Fällen von BSE-Erkrankungen handelte es sich immer um Importrinder.
Die EU hat wieder einmal Österreichs Banken im Visier. Sie wirft ihnen Preisabsprachen bei Wechselgebühren in der Eurozone vor. Das ist der zweite Fall nach den Beschuldigungen. Im sogenannten Lombard-Club habe es Zinsabsprachen gegeben. Aus Brüssel dazu Stefan Gehrer.
Einmal schon hat die EU-Kommission festgestellt, dass österreichische Banken, die im sogenannten Lombard-Club organisiert waren, ihre Gebühren und Zinsen abgesprochen haben, was laut EU-Wettbewerbsrecht unzulässig ist. Geldstrafen für die betroffenen Banken sind möglich und wahrscheinlich. Die EU will sie noch heuer bekannt geben. Jetzt kommt für genau die gleichen Banken aber noch ein Regelverstoß dazu, nämlich Absprachen bei den Wechselgebühren. Das hat die EU-Kommission heute Mittag mitgeteilt. Mit 01.01.1999 sind ja die Wechselkurse der nationalen Währungen in der Eurozone fixiert worden. Das Wechselrisiko, das normalerweise aufgrund von Kursschwankungen entsteht, ist also weggefallen. Als Folge daraus hätte das Umtauschen von Währungen bei der Bank eigentlich viel billiger werden sollen, ist es aber nicht, denn die österreichischen Banken haben weiterhin Wechselgebühren verlangt, so wie viele Banken in anderen Euro-Ländern übrigens auch. Das alleine wäre nicht schlimm gewesen, weil Wechselgebühren grundsätzlich weiterhin erlaubt sind, aber die EU-Kommission sagt heute, die Höhe der Wechselgebühren war abgesprochen und das widerspricht den Regeln des freien Wettbewerbs. Die EU-Kommission hat diesen neuen Vorwurf den Banken heute Mittag mitgeteilt. Jetzt wartet man in Brüssel auf eine Reaktion aus Österreich. Sollte sich herausstellen, dass dieser Vorwurf berechtigt ist, dass es also die Absprachen tatsächlich gegeben hat, dann kann die EU-Kommission, wie auch im Falle der Zinsabsprachen, saftige Bußgelder verhängen, und zwar bis zu maximal 10% der Bankeinnahmen.
Am Brenner schlagen die Transitgegner wieder einmal scharfe Töne an. Fritz Gurgisser vom Transitforum hat heute den Tiroler Landeshauptmann Weingartner wegen des Verdachtes auf Amtsmissbrauch angezeigt. Gurgisser wirft Weingartner und 2 Tiroler Spitzenbeamten vor, dass sie wissentlich Transitsünder ungestraft davonkommen lassen, Michael Wimmer berichtet.
Besonders grün waren sich der Tiroler Landeshauptmann Wendelin Weingartner und der Transitgegner Fritz Gurgisser ja noch nie. Die heutige Anzeige wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch bei der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, die ist aber auch für das raue Klima im Tiroler Transitstreit etwas Neues. Transitgegner Fritz Gurgisser.
Das Transitforum Austria Tirol hat heute Anzeige wegen Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt gegen den Verkehrsreferenten des Landes Tirol, Dr. Weingartner, eingebracht.
Konkret wirft Gurgisser dem Landeshauptmann und 2 seiner Spitzenbeamten vor, dass sie Spediteure, die ihre LKWs ohne Ökopunkte und damit illegal auf der Autobahn fahren ließen, nicht strafen und damit die Republik Österreich vorsätzlich schädigen würden. Weingartner sei trotz einer Aufforderung der EU-Kommission und des Infrastruktur- und Verkehrsministeriums untätig geblieben. Man habe den Verdacht, so Gurgisser,
dass in diesem Land unter Billigung und Duldung des politischen Verantwortlichen des Landeshauptmannes, die Beamtenschaft und das Transportgewerbe in einer Art Backelei wunderbar zusammenarbeiten und damit tagtäglich kriminelle Straftaten auf der Autobahn nicht verfolgt werden.
Landeshauptmann Weingartner, der zurzeit an einer Sitzung des Europarates in Barcelona teilnimmt, erklärte, dass auch er für eine nachträgliche Bestrafung von Transitsündern sei. Dafür müsse man aber entweder auf EU-Ebene oder auf nationaler Ebene eine entsprechende Rechtsgrundlage schaffen.
Das Jahr 2000 wird das Jahr des Kommunismus heißen. Die Klasse gibt uns Kraft und Mut und die Richtung die Partei. Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie. Sie hat uns niemals verlassen. Fror auch die Welt, uns war warm. Uns schützt die Mutter der Massen. Uns trägt ihr mächtiger Arm.
Die Partei, die hat immer recht. Die Partei, die hat immer recht. Und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht.
So aus Leninschem Geist wächst von Stalin gespeist.
Die Partei, die Partei, die Partei.